Ja, der Predigttext steht in Johannes 15, die Verse 12 bis 17. Jesus sagt: Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Freunde sind Menschen, die dir nicht nur den Weg zeigen, sondern ihn mit dir gehen. Freunde sind Menschen, die deine Vergangenheit akzeptieren, dich in der Gegenwart mögen und in der Zukunft zu dir stehen. Freunde sind wie Sterne. Man sieht sie zwar nicht immer, aber sie sind immer da. Wenn wir diese Zitate hören, dann bringt das vielleicht etwas in uns zum Klingen und uns fallen Menschen ein, die uns im Leben zu echten Freunden, zu echten Freundinnen geworden sind. Und wir können uns glücklich schätzen, wenn wir Menschen haben, denen wir uns mitteilen können und die in jeder Lage für uns da sind. Ohne Freunde ist unser Leben ärmer. Freunde gehören einfach zum Menschsein dazu. Aber wenn das so ist, dann stellt sich doch die Frage, ob nicht auch Jesus, als er als Mensch auf dieser Erde lebte, Freunde hatte. Menschen, die ihm besonders nahe standen. Menschen, mit denen er in besonderer Weise emotional verbunden war. Und tatsächlich lassen die Evangelien, vor allem das Johannesevangelium, erkennen, dass das der Fall war. Eigentlich ist das auch gar nicht verwunderlich, denn als Mensch empfand ja Jesus genauso wie wir. Und darum ist es nur natürlich, dass er auch Freunde hatte. Für diese Menschen war er ein Freund und gerade in schwierigen Situationen war er auch auf sie, auf Freunde angewiesen. Nun, wenn Jesus Freunde hatte, dann stellt sich aber doch die Frage, liebte Jesus einige Menschen mehr als andere? Konnten sich diejenigen, die nicht so seine Freunde waren, vielleicht ausgeschlossen fühlen? Nun, Jesus kam auf die Erde, um uns die Liebe Gottes zu zeigen. Er sollte uns klar machen, wie sehr Gott uns liebte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die ganze Welt, jeder einzelne Mensch ist in diese Liebe eingeschlossen. Diese Liebe ist unendlich groß, sie ist unendlich tief und sie ist unendlich weit. Und da sie unendlich ist, erübrigt sich eigentlich die Frage, ob Jesus einige Menschen mehr liebte als andere. Die Liebe Gottes übersteigt alles. Alles, was wir uns an Liebe überhaupt vorstellen können. Und doch kann es sein, dass uns diese Aussage, dass Gott uns liebt, irgendwie doch abstrakt bleibt. Und wir fragen uns, ja, Gott liebt die Welt. Aber wie sieht das konkret für mich persönlich aus? Und darum beschreibt die Bibel die Liebe Gottes in den verschiedenen Formen der menschlichen Liebe. Gott liebt uns, wie ein Vater seine Kinder liebt. Seine Liebe gleicht der zärtlichen Liebe einer Mutter. Sie ist die Liebe des Bräutigams zur Braut. Und es ist die Liebe eines Freundes zu seinem Freund. Und dabei wird immer deutlich, dass die Liebe Gottes all unser menschliches Lieben weit übersteigt und weit darüber hinausgeht. Wenn also Jesus Freunde hat, dann nicht, um andere auszuschließen, sondern um in diesen freundschaftlichen Beziehungen zu zeigen, wie die Liebe Gottes konkret Gestalt gewinnt. Die große Aussage, dass Gott die Welt liebt, wird so heruntergebrochen in unsere Erfahrungswelt. Denn wir wissen ja, was es heißt, Freunde zu haben. Und wir können darum leichter die Liebe Gottes nachempfinden, wenn wir sehen, wie sie zwischen Jesus und seinen Freunden zum Ausdruck kommt. Aber wer sind nun die Freunde von Jesus? Es gibt zwei Personen oder Personengruppen im Johannesevangelium, von denen ausdrücklich gesagt wird, dass Jesus sie lieb hatte, dass sie seine Freunde waren. Der erste ist Johannes. Johannes, der Verfasser des Evangeliums selbst, er nennt sich den Jünger, den Jesus lieb hatte. Und schon sein Bericht von der ersten Begegnung mit Jesus zeigt, dass hier eine tiefe persönliche Beziehung ihren Anfang nimmt. Johannes war ursprünglich ein Jünger von Johannes dem Täufer gewesen. Doch dann war Jesus vorbeigekommen und Johannes der Täufer hatte ausgerufen: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Und sofort liefen Johannes und der andere Jünger hinter Jesus her. Und Jesus wandte sich um, als sie ihm folgten, und fragte sie: Was sucht ihr? Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete: Kommt mit, dann werdet ihr sehen. Damit lädt Jesus die beiden Jünger zu sich nach Hause ein. Nun war es für einen Rabbi nicht unbedingt ungewöhnlich, dass er seine Schüler zu Hause bei sich unterrichtete. Und doch schaffte Jesus mit dieser Einladung, zu ihm nach Hause zu kommen, eine Grundlage, auf der sich eine tiefe Beziehung aufbauen konnte. Jesus öffnet den Jüngern seine Privatsphäre. Er lässt sie ganz nahe an sich heran. Er schafft den Raum für innige Gemeinschaft. Und der Funke springt über. Die beiden Jünger schauen nicht mal nur kurz vorbei, sondern sie bleiben den Rest des Tages bei ihm. Welche emotionale Bedeutung diese Begegnung mit Jesus für Johannes hatte, zeigt sich auch darin, dass er noch ganz genau weiß, wann dieses Treffen stattfand. Er sagt, es war etwa 4 Uhr nachmittags. Dass Jesus die Jünger zu sich nach Hause eingeladen hatte, war ein Anfang gewesen. Im Laufe der Zeit war die Beziehung zwischen Johannes und Jesus gewachsen. Und wie eng dieses Verhältnis war, zeigt sich darin, dass er beim Abendmahl direkt neben Jesus saß. Saß ist hier eigentlich der falsche Ausdruck, denn damals lag man bei Tische. Und so kam es, dass Johannes mit seinem Kopf direkt an der Brust Jesu lag. Die Szene könnte ausdrucksstärker nicht sein. Johannes liegt an der Brust Jesu, er liegt am Herzen Jesu, ja, er liegt Jesus am Herzen. Johannes weiß sich von Jesus zutiefst geliebt. Und darum ist es sicher kein Zufall, dass er der Jünger ist, der dann auch unter dem Kreuz steht. Während alle anderen Jünger sich versteckt hielten, harrte Johannes bei seinem Freund Jesus aus. In der Zeit der höchsten Not blieb er bei ihm. Und Jesus hat diese Loyalität des Johannes ihm gegenüber wahrgenommen. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den Jesus lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Ebenso spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. In diesen Worten Jesu kommt seine große Wertschätzung Johannes gegenüber zum Ausdruck. Er vertraut ihm seine Mutter an. Seine Mutter, die er liebt, aber um die er sich selbst jetzt nicht mehr kümmern kann. Und er überträgt Johannes die Stellung, die er bis jetzt in der Familie inne gehabt hatte. Und so nahm Johannes von der Stunde an die Mutter Jesu zu sich. Einige Zeit später befindet sich Johannes mit anderen Jüngern in einem Boot auf dem See Genezareth. Sie haben die ganze Nacht erfolglos versucht, Fische zu fangen. Im Morgengrauen sehen sie eine Gestalt am Ufer, wissen aber nicht, wer es ist. Als der Mann sie auffordert, erneut das Netz auszuwerfen und sie daraufhin einen großen Fang machen, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte: Es ist der Herr. Bezeichnenderweise ist es hier wieder Johannes, der erkennt, dass es Jesus ist, der da am Ufer steht. Das zeugt von einem tiefen geistlichen Wahrnehmungsvermögen, das aus einer innigen Beziehung mit Jesus erwachsen ist. Er war so eng mit Jesus vertraut, dass er ihn in einer Situation erkannte, in der den anderen der Blick für seine Gegenwart verschlossen blieb. Aber Johannes war nicht der Einzige, von dem gesagt wird, dass er von Jesus geliebt wurde. Im Evangelium heißt es: Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester Maria und Lazarus. Es waren drei Geschwister, bei denen Jesus wohl öfters zu Gast war und die ihm sehr nahe standen. Diese Aussage, dass Jesus sie liebte, steht im Zusammenhang mit der Erkrankung des Lazarus. Die beiden Schwestern hatten Jesus ausrichten lassen: Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Und mit dieser Nachricht hatten sie die Erwartung verknüpft, dass Jesus sofort aufbrechen würde, um seinen Freund Lazarus zur Hilfe zu eilen. Aber genau das tut Jesus nicht. Er bleibt 2 Tage dort, wo er sich gerade aufhält. Freundschaft mit Jesus bedeutet eben nicht, dass seine Freunde über ihn Verfügungsgewalt haben. Jesus steht in voller Liebe und Treue zu seinen Freunden und doch bleibt sein Handeln für sie oft rätselhaft. Als Jesus dann endlich bei Martha und Maria eintrifft, ist Lazarus schon 4 Tage tot. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. So sagen beide der Schwestern zu Jesus. Hätten sie es von ihrem Freund nicht erwarten können, dass er sich sofort aufgemacht hätte, um Lazarus zu helfen? Jesus bleibt ihnen die Erklärung schuldig, aber stattdessen schenkt er ihnen seine besondere Nähe. Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht er Martha zu, und er gewährt ihr damit einen tiefen Einblick in sein Wesen und in seine Größe und in seine Herrlichkeit. Nein, er gibt ihr keine Erklärung, aber er gibt ihr damit einen Grund, ihm zu vertrauen. Und als Maria zu ihm kommt, geht er mit ihr zum Grab und weint dort mit ihr und all den Trauernden. Als Freund nimmt er Anteil an ihrem Leid. Als Freund identifiziert er sich mit ihrer Trauer und empfindet in tiefem Mitgefühl den Schmerz über den Verlust ihres Bruders und seines Freundes. Aber dann erfahren die beiden Schwestern auch, dass sie einen mächtigen Freund haben, als nämlich Jesus ihren Bruder Lazarus aus dem Grab herausruft. Und im Nachhinein erkennen sie, dass das späte Kommen Jesu kein Treuebruch darstellte, sondern dass er in seiner Liebe zu ihnen begründet gewesen war. Der Jünger Johannes, Martha, Maria und Lazarus, es waren Menschen, die Jesus lieb hatte und mit denen er freundschaftlich verbunden war. Aber dann gab es noch eine Gruppe, die Jesus zu seinen Freunden zählte, die 12 Jünger insgesamt. Ihr seid meine Freunde, sagte Jesus zu ihnen an dem letzten gemeinsamen Abend vor seinem Leiden und Sterben. Er selbst hatte sie ausgesucht, handverlesen, denn sie sollten das Evangelium in die ganze Welt tragen. 3 Jahre hatte er mit ihnen verbracht, 3 Jahre hatte er sie gelehrt. Aber sie waren für ihn mehr gewesen als Schüler, mehr als potenzielle Mitarbeiter, mehr als zukünftige Leiter der Gemeinde. Für ihn waren sie Freunde. Jeder einzelne von ihnen lag ihm am Herzen. Er mochte sie mit ihren Eigenheiten, den draufgängerischen Petrus, den eher skeptischen Thomas und den manchmal lauten Jakobus. Sie waren seine Freunde. Vier Dinge wollen wir uns anschauen, die Jesus zu ihnen über das Wesen dieser Freundschaft sagt. Er sagt zu ihnen erstens, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Die Freundschaft mit Jesus besteht nicht, weil sich die Jünger Jesus als Freund ausgesucht hätten. Die Initiative ging von Jesus aus. Denn diese Freundschaft mit Jesus kann man sich gar nicht aussuchen, sondern sie wird gewährt. Sie ist ein Privileg. Sie liegt auch nicht in der Liebenswürdigkeit der Jünger begründet. Da war auf der einen Seite Matthäus, der Zöllner, der mit den Römern kollaboriert hatte und sich dabei noch die eigenen Taschen gefüllt hatte. Da war auf der anderen Seite Simon, der Zelot, der im Kampf gegen die Römer nicht vor der Anwendung vor Gewalt zurückschrecken würde. Nein, die Freundschaft beruhte nicht auf dem guten Wesen der Jünger, sondern sie war in der Liebe Jesu verankert. Und weil das so war, brach die Freundschaft auch nicht auseinander, als die Jünger Jesus in seiner größten Not im Stich ließen. Selbst die Verleugnung des Petrus konnte diese Freundschaft nicht zerstören. Jede Freundschaft lebt ja davon, dass man bereit ist, einander zu vergeben. Bei der Freundschaft mit Jesus liegt aber der Unterschied darin, dass die Vergebung nur von einer Seite ausgehen muss, nämlich von Jesus selbst. Und weil er bereit ist zu vergeben, darum hat diese Freundschaft zwischen Jesus und seinen Jüngern überhaupt eine Chance. In seiner Liebe hat diese Freundschaft ihren Ursprung und durch seine Liebe wird sie erhalten. Als zweites sagt Jesus über die Freundschaft seiner Jünger mit ihm, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Hier zucken wir vielleicht zusammen. Na, was ist denn das für eine Freundschaft? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr nach meiner Pfeife tanzt. Nein, danke, auf solch eine Freundschaft können wir doch wohl gut verzichten. Aber hier geht es um etwas ganz anderes. Die Freundschaft Jesu mit seinen Jüngern ist keine Freundschaft zwischen ebenbürtigen Partnern. Die Jünger sind keine Kumpel von Jesus, die mit ihm auf einer Stufe stehen. Vielmehr sind es die Freunde des Königs, der sie in seinen inneren Führungskreis mit hineinnimmt und der sie Anteil haben lässt an dem, was er vorhat. Und da sie seine Freunde sind, können sie sich seiner Gunst und seiner Liebe gewiss sein. Aber weil er der König ist, der sie zu seinen Freunden erwählt hat, darum unterstehen sie auch seinen Anforderungen. Aber was gebietet Jesus seinen Freunden? Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Das heißt, die Freundschaft, die jeder einzelne von ihnen mit dem König hat, soll nun auch zwischen ihnen bestehen. Und gerade darin zeigt sich die Freundschaft mit Jesus, dass die Jünger nun auch untereinander zu Freunden werden. Der Beweggrund dafür liegt nicht in den Jüngern selbst. Sie wären wohl nie auf die Idee gekommen. Und wenn sie sich Freunde gesucht hätten, dann hätten sie sich auf jeden Fall andere Freunde ausgesucht. Nein, der Beweggrund für diese Freundschaft untereinander zu leben und sich anzunehmen, liegt in der Liebe Jesu begründet. Diese Liebe ist Ansporn und Vorbild zugleich. Das ist mein Gebot, sagt Jesus, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Als drittes sagt Jesus über diese Freundschaft mit ihm, ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Ein wesentliches Merkmal echter Freundschaft besteht darin, dass man dem Freund Dinge anvertraut, die man sonst niemandem mitteilen würde. Einen Freund weiht man in Geheimnisse ein, ihn lässt man wissen, was einen beschäftigt, was einen umtreibt, was einem auf dem Herzen liegt. So redete Jesus mit seinen Jüngern oft offen und direkt. Zu der Menschenmenge, die ihm zuhörte, hatte er oft nur in Gleichnissen gesprochen. Aber, so berichtet das Markus-Evangelium, wenn sie allein waren, legte er seinen Jüngern alles aus. Sie sollten die gute Nachricht vollständig und umfassend verstehen. Aber er redete nicht nur klar und deutlich mit ihnen, sondern er ließ sie auch in sein Herz blicken. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe, vertraute er seinen Jüngern kurz vor dem Passafest an. Er spielte ihnen nicht den strahlenden Helden vor, sondern er nahm sie mit hinein in seine innere Angst. Ja, mehr noch, er nimmt sie hinein in seine Gemeinschaft, die er als der Sohn Gottes mit seinem Vater hat. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Nein, er hält nichts vor seinen Jüngern zurück. Ein vierter und letzter Punkt. Jesus liebt seine Jünger als Freunde so sehr, dass er sein Leben für sie hingibt. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, sagt Jesus zu ihnen. Jesus stirbt am Kreuz für Sünder. Das ist richtig. Aber zugleich stirbt er auch für seine Freunde. Er stirbt, um seinen Freund Petrus zu retten, seine Freunde Johannes und Jakobus. Er sieht sie eben nicht nur als verdammungswürdige Sünder, sondern er sieht sie auch als seine Freunde, für die er in Liebe sein Leben hingibt. Und in seiner Freundschaft zu ihnen geht Jesus bis zum Letzten. Er ist bereit, den höchsten Preis für sie zu bezahlen. Und dabei hatten sie sich gar nicht als gute Freunde ihm gegenüber erwiesen. Als er im Garten Gethsemane bat, für ihn zu beten und ihm Nähe zu schenken, da waren sie eingeschlafen. Als es gefährlich wurde, da hatten sie ihn verlassen, verleugnet und verraten. Aber für Jesus blieben sie seine Freunde. Als er nach der Auferstehung dem Petrus begegnet, der behauptet hatte, ihn nicht zu kennen, da bietet er ihm erneut die Freundschaft an. Hast du mich lieb? Fragte ihn. Denn die Liebe des Petrus zu Jesus war tatsächlich brüchig und fragwürdig geworden. Dagegen stand die Liebe Jesu zu Petrus nie in Frage. Denn wer sein Leben für seine Freunde hingibt, dessen Liebe ist über alle Zweifel erhaben. Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Martha, Maria und Lazarus, die 12 Jünger insgesamt, sie waren Freunde von Jesus. An seiner Beziehung mit ihnen machte er modellhaft deutlich, was es bedeutet, dass Gott uns liebt. Und zwar so konkret, dass wir uns in diese Liebe Gottes hineindenken und hineinfühlen können. Aber spätestens an dieser Stelle stellt sich vielleicht die Frage, war solch eine Freundschaft mit Jesus nur eine Sache der Vergangenheit, auf die wir nur etwas wehmütig zurückschauen können? Musste nicht die Möglichkeit, solch eine Freundschaft mit Jesus zu haben, spätestens dann enden, als Jesus die Erde verließ? Gerade hier kann uns aufhorchen lassen, was Jesus zu seinen Jüngern am Abend vor seinem Sterben sagte. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Offensichtlich ist es doch möglich, eine enge Beziehung zu Jesus zu haben, noch enger, als es für die Freunde von Jesus damals möglich war. Menschen, die sich eine Freundschaft mit Jesus wünschen, müssen ihn nicht mehr aufsuchen, um in Kontakt mit ihm zu gelangen, sondern er kommt selbst zu ihnen und er kommt, um zu bleiben. Wie kann das geschehen? Jesus versprach seinen Jüngern, dass er den Heiligen Geist schicken würde. Und dieser Geist würde ihnen auf übernatürliche Art seine Gegenwart vermitteln. Dieser Geist, er wird in euch bleiben und wird in euch sein, sagte Jesus. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, nimmt er von mir. Durch den Heiligen Geist teilt sich Jesus uns mit, lässt uns Anteil haben an dem, was ihm wichtig ist und was er auf dem Herzen hat. Der Heilige Geist zeigt uns die Wesenszüge Jesu, seine Fülle, seine Größe, die Größe seiner Herrlichkeit. Und dadurch lernen wir Jesus immer besser kennen. Es ist kaum zu glauben, aber Jesus bietet dir und mir seine ganz persönliche Freundschaft an. Er liebte nicht nur Johannes, er liebte nicht nur Martha, Maria und Lazarus, er liebte nicht nur seine 12 Jünger, sondern er liebt auch dich. So steht er heute vor dir und er bietet dir seine Freundschaft an und er stellt dir eine einzige Frage. Andreas, Paula, Kerstin oder wie du auch heißen magst, hast du mich lieb? Amen.